Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Der französische Präsident steht vor einer Mammutaufgabe. Er ist, so wirkt es, auf Werbetour im Kampf gegen den Weltfeind Nummer 1. Mithilfe einer internationalen Koalition will er den sogenannten Islamischen Staat besiegen. Doch wie schwer dieses Vorhaben ist, zeigt sich erst heute wieder. Das türkische Militär schoss im Grenzgebiet zu Syrien einen russischen Kampfjet ab. Daraufhin drohte Moskau mit Konsequenzen. Die NATO kam zu einer Sondersitzung zusammen, warb für Deeskalierung. Es sind angespannte Zeiten, in denen die Stimmung schnell kippen kann und viele Interessen aufeinanderprallen. Der einzige kleine gemeinsame Nenner ist wohl, dass fast alle durch den Terror des IS unter Druck stehen. Und da kommt wieder der französische Präsident mit seinem "Gemeinsam sind wir stark" ins Spiel. Getrieben vom Terror in Paris versuchte er heute, US-Präsident Obama vom Bündnis zu überzeugen. Stefan Niemann.
Wer eine internationale Koalition gegen den Terror in Stellung bringen will, muss die Welt umspannen. Frankreichs Präsident ist nach Washington gekommen, um gemeinsam mit den Amerikanern auszuloten, wie sich der sogenannte Islamische Staat nach den Anschlägen von Paris noch energischer, effizienter und erfolgreicher bekämpfen lässt. Ich bin froh, François hier zu haben, begrüßt Obama den Gast. Alle Welt soll sehen, Paris und Washington verteidigen dieselben Werte. Diese barbarische Terrorgruppe IS und ihre mörderische Ideologie sind eine ernste Bedrohung für uns alle. Sie darf nicht toleriert, sondern muss zerstört werden. Das müssen wir gemeinsam tun. Doch gleichzeitig mahnt Obama zur Besonnenheit, man müsse trotz berechtigter Sorge und bei aller Wachsamkeit die Bürgerrechte aufrechterhalten. Und dies sei Amerika nach den Anschlägen von 9/11 nicht immer gelungen. Wir wollen den IS gemeinsam militärisch zerstören, wo immer die Terroristen sind, ihre Finanzquellen treffen, ihre Anführer zur Strecke bringen, ihre Netzwerke zerschlagen. Und wir wollen von ihnen kontrolliertes Terrain zurückholen. Überschattet wird das Treffen vom Abschuss eines russischen Su-24-Kampfjets über dem türkisch-syrischen Grenzgebiet. Die Russen hätten den türkischen Luftraum verletzt, verteidigt sich Ankara. Jeder muss das Recht der Türkei respektieren, ihre Grenzen zu schützen. Ich unterstütze die Oppositionskräfte in Syrien und dort ist auch kein IS-Gebiet. Da leben Turkmenen, unsere Brüder. Gemeint ist die turkmenische Minderheit in Syrien, die gegen das Assad-Regime kämpft. Die Türkei sieht sich als ihre Schutzmacht. Für Russland sind sie Terroristen, die man mit Bomben bekämpfen müsse. Entsprechend erzürnt reagiert Wladimir Putin auf den Abschuss des russischen Kampfjets. Der heutige Verlust ist ein Dolchstoß in den Rücken durch die Komplizen der Terroristen. Ich kann es nicht anders sagen. Doch Putins Reaktion hätte auch heftiger ausfallen können. Das wird in Washington genau registriert. Wir müssen jetzt sicherstellen, dass die Russen und die Türken miteinander reden, herausfinden, was genau passiert ist und jedwede Eskalation vermeiden. Wenn Russland seine Energie auf den IS konzentrieren würde, wären solche Zwischenfälle weniger wahrscheinlich. Hollande und Obama sind sich einig, dass Russland in der Koalition gegen den Terror willkommen ist, wenn Putin Syriens Herrscher Assad fallen lässt. Aber das wird ihm der weltreisende Franzose persönlich sagen, übermorgen in Moskau.
In Istanbul ist mein Kollege Martin Weiß. Wieso hat es die Türkei denn zu dieser Eskalation kommen lassen?
Also ich würde mal sagen, das war ein Abschuss mit Ansage. Grenzkonflikte gab es schon häufig. Auch häufig sind sich russische und türkische Flugzeuge sehr, sehr nahe gekommen. Deshalb hat man vergangenen Freitag auch den russischen Botschafter einbestellt, um nochmal eine Warnung auszusprechen. Wenn das nochmal vorkommt, werde die Türkei härter vorgehen. Auch haben die Russen immer wieder dieses Gebiet bombardiert, in dem Turkmenen leben, ein türkischer Volksstamm. Und im Beitrag ist es ja angeklungen, die Türken sehen sich da als Schutz macht an, während Putin das als Terrornest bezeichnet, als Helfershelfer der Terroristen.
Wie kann denn unter diesen Umständen eine Koalition gegen den IS gelingen?
Naja, guckt man nach Syrien, ist da ein klarer Zielkonflikt zwischen den Russen und Türken. Die Türken möchten auf alle Fälle, dass am Ende dieses Krieges Assad wegkommt. Und Russland möchte genau das Gegenteil, denn die unterstützen das Regime, die liefern Waffen dorthin, haben dort eine Militärbasis. Was den Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat angeht, da ist man auf einer Linie. Beide sagen, der Islamische Staat muss bekämpft werden, die Terroristen müssen weg. Und ich glaube, auch dieser Zwischenfall heute, der Abschuss des russischen Kampfjets, hat zwar die Spannungen verschärft, aber letztendlich wird man sich darauf besinnen, auf das gemeinsame Ziel, das man bereits am G20-Gipfel formuliert hat und nach Paris nochmal bekräftigt hat, dass man gemeinsam gegen den IS vorgehen wird.
Dankeschön, Martin Weiß. Und wir wollen jetzt einmal weiterblicken nach Moskau zu meinem Kollegen Udo Lilischkis. Ja, Putin hat den Abschuss des Kampfjets als Verbrechen bezeichnet und Konsequenzen angekündigt. Wie könnten die denn aussehen?
Nun, die ersten haben wir bereits gehört, und zwar vom russischen Generalstab, der sagte, ab sofort würden die russischen Jagdbomber begleitet von Abfangjägern. Das sind Flugzeuge, die könnten dann türkische Jets auch in der Luft bekämpfen. Und zum Zweiten solle der Raketenkreuzer Moskwa jetzt vor Latakia ankern. Er habe an Bord ein sehr wirkungsvolles Luftabwehrsystem, das dem der S-300 entspricht. Und dann kam auch gleich die Drohung, potenzielle Ziele würden dann zerstört. Das zum Thema Abschreckung, zum Thema Vergeltung haben wir bisher nur gehört, dass die Tourismusbehörde hier von Reisen in die Türkei abrät. Und der erste Veranstalter hat bereits reagiert und dieselben auch abgesagt. Das ist eine Art asymmetrische, aber angenehm friedfertige Reaktion dann auf diesen Abschuss.
Was bedeutet das denn aus Ihrer Sicht für die internationale Koalition gegen den IS?
Und ich glaube, Wladimir Putins Ziel ist nach wie vor, das strategische Ziel ist es, Teil einer großen Antiterroroperation zu werden. Das ist nicht so einfach, das haben wir gerade aus den USA gehört. Aber ihm ist das sehr wichtig. Er möchte damit auch rauskommen aus seiner Rolle als Buhmann, als der Aggressor in der Ukraine. Und nicht wenigen hier in Moskau schwebt da eine große Koalition vor, nach dem historischen Vorbild der Anti-Hitler-Koalition. Nicht wenige hier träumen von einem zweiten Jalta, einer neuen Weltordnung auch, und die natürlich mit einem multipolaren Ansatz ohne diese so dominanten USA. Aber wir hatten einen Experten hier im Studio, der sieht auch ein anderes Szenario. Putin hat ein Image als starker Mann, als Macho. Der Syrien-Einsatz war eine Machtdemonstration. Das ist jetzt empfindlich gestört worden. Er muss Stärke zeigen. Und dieser Experte glaubt, es könnte jetzt sehr schnell auch zu weiteren Eskalationen kommen. Das wäre dann brandgefährlich. Denn dann hätten wir einen militärischen Konflikt zwischen Russland und der Türkei, einem NATO-Staat. Und was daraus erwachsen könne, das wollen wir uns alle nicht vorstellen, meinte auch dieser ex-russische Experte hier bei uns im Studio.
Dankeschön, Udo Lilischkis in Moskau. Und den Abschuss des russischen Kampfjets und die Folgen kommentierte Marion von Haaren vom Westdeutschen Rundfunk.
Auch das noch. Keine 11 Tage nach den Pariser Anschlägen erlebt die internationale Koalition gegen den IS einen herben Rückschlag. Wollte Russlands Präsident Putin den NATO-Partner Türkei herausfordern, austesten? Wollte er sehen, ob Ankara seine Drohung wahrmacht und den russischen Flieger tatsächlich vom Himmel holt? Wenn das so war, dann weiß Putin jetzt Bescheid. Aber das dürfte nicht die ganze Wahrheit sein. Es ist wohl auch so, dass das NATO-Mitglied Türkei, das sich eigentlich nicht vor Putin fürchten muss, den Flieger bewusst abgeschossen hat. Es geht Erdogan darum, Putin zu warnen, ihn auf Abstand zu halten. Denn der durchkreuzt gerade amerikanische und türkische Pläne, den syrischen Noch-Präsidenten Assad so schnell wie möglich auszuschalten. Als wichtigste Regionalmacht erhebt der türkische Präsident Ansprüche an Nachkriegssyrien. Und die widersprechen den Interessen Putins. Der denkt gar nicht daran, seine Macht und seine Militärbasen in Syrien aufzugeben. Es ist die neue Seite in einem alten, wohlbekannten Konflikt. Hier die NATO und ihr Interesse, den Einflussbereich auf Syrien auszudehnen. Dort Russland, das den Verlust eben seines Einflusses befürchtet. Für das syrische Volk verheißt all dies nichts Gutes. Dort sterben Menschen Tag für Tag. Und der sogenannte Islamische Staat kann mal wieder triumphieren. Und wer löst diesen Konflikt endlich auf? Wer hat die Kraft? Wer hat die Autorität? Wäre es nicht zynisch, müsste man sagen, die Formel, ob und wie man das Fell des Bären richtig verteilt, ist immer noch nicht gefunden. Also geht der schreckliche Krieg, geht das Morden in Syrien weiter.
Marion von Haaren kommentierte. Der sogenannte Islamische Staat ist lange nicht mehr nur das Problem des Irak und Syriens, auch wenn er die Bevölkerung dort am schlimmsten terrorisiert. Die globalen Kämpfer fordern die globalisierte Welt heraus. Anfangs wurden die Terroristen fast unterschätzt, doch seitdem die Terrorkämpfe auch in Europa morden, sollen sie mehr denn je gestoppt werden. So wie hier in Raqqa als Reaktion auf die Anschläge in Paris fliegen französische und russische Kampfflugzeuge vermehrt Angriffe auf die IS-Hochburg. Doch ist die Terrormiliz so zu stoppen? Thomas Stephan.
Strategien gegen den sogenannten Islamischen Staat. Gegen das Terrorregime formiert sich eine breite Allianz. Der hier schraffierte Pseudo-Staat im Irak und Syrien mit seiner Hauptstadt Raqqa soll beseitigt werden. Das Ziel ist klar, die Wege dorthin umstritten. Militärisches Vorgehen. Zurzeit wird die Terrormiliz vor allem aus der Luft bekämpft. Frankreich und die USA fliegen Angriffe, punktuell auch Russland. Aber die Luftangriffe werden nicht reichen, sagen Experten. Es brauche Bodentruppen.
Das vergangene Jahr mit seinen Luftschlägen gegen den IS hat unterstrichen, dass Luftschläge alleine den IS nicht besiegen werden. Sie können ihn vielleicht einhegen, aber sie können ihn nicht dauerhaft zurückdrängen.
Am Boden kämpfen gegenwärtig vor allem kurdische Einheiten und Anti-Assad-Rebellen gegen die IS-Terroristen. Der Westen würde es dabei gerne belassen und nicht selber in einen verlustreichen Kampf verwickelt werden. Hardliner fordern generell mehr Härte gegen den IS.
To go for such a campaign and
eine solche Operation zu starten und dabei zuerst an westliche Werte und Moral zu denken, es tut mir leid. Aber ich kann wirklich nicht sehen, wie man dann sein Ziel erreichen kann. Kritiker des Bodenkriegs befürchten jedoch, dass es viele zivile Opfer geben könnte. Das könnte weitere Menschen radikalisieren und in die Arme der Terroristen treiben. Assad. Experten sagen, es wird keinen erfolgreichen Kampf gegen die Terrormiliz IS geben, wenn nicht auch das Problem Assad gelöst wird. Der Machthaber bekämpft brutal die sunnitische Mehrheit im Land, die gegen ihn aufstand. Zuletzt mit Hilfe seines engsten Verbündeten Russland auch aus der Luft. Putin wirbt nun dafür, dass der Westen mit Assad gegen den IS kämpft. Syriens Sunniten zwischen Assad und dem sogenannten Islamischen Staat und der Westen im Assad-Dilemma.
Für all die Sunniten in der Mitte, die nun mal 2/3 der Bevölkerung dieses Landes stellen, bleibt dann nur noch die Wahl, wir unterwerfen uns Assad oder wir gehen zum IS. Das heißt, strategisch langfristig ist es die perfekte Ausgangslage, die der IS haben will.
Finanzierung kappen. Der Islamische Staat ist ein Terrorkonzern. Inzwischen finanziert er sich aus dem Inneren, macht Ölquellen zu Geld, treibt aber vor allem in den gewonnenen Territorien Steuern ein. Beuteökonomie ist das. Sie lässt sich nur auf eine Weise austrocknen.
Letztlich ist der Islamische Staat politisch und wirtschaftlich kein überlebensfähiges Projekt, wenn man ihn effektiv eindämmt, militärisch, wirtschaftlich, finanziell, ideologisch und politisch, dann wird dieses Staatsgebilde innerhalb von 2 oder 3 Jahren implodieren.
Strategien gegen den IS. Einfache Lösungen sind wohl nicht in Sicht.
Auch Tunesien wurde offensichtlich wieder vom Terror getroffen. In der Hauptstadt Tunis gab es einen Anschlag mit mindestens 12 Toten. Mehr dazu in den Nachrichten mit Jens Rieber.
Die 12 Menschen starben bei einer Explosion in einem Bus der Präsidentengarde. Das teilte das tunesische Innenministerium mit. Hinweise auf die Täter gebe es bisher nicht. Präsident Essebsi sprach von Terrorismus und verhängte den Notstand über das Land sowie eine Ausgangssperre für Tunis. Dieses Jahr hatte es in Tunesien bereits 2 Anschläge mit fast 60 Toten gegeben, zu denen sich die IS-Terrormiliz bekannte. Der mutmaßliche Drahtzieher der Pariser Anschläge, Abdelhamid Abaoud, plante möglicherweise ein weiteres Attentat. Wie der leitende Pariser Staatsanwalt François Molin am Abend mitteilte, habe Abaoud vorgehabt, eine Woche nach den Anschlägen von Paris ein Selbstmordattentat im Viertel La Défense in Paris zu verüben. Abaoud war vergangene Woche bei der Erstürmung einer Wohnung im Pariser Vorort Saint-Denis getötet worden. Bayerns Innenminister Herrmann sagte am Abend dem Bayerischen Rundfunk, Nach dem aktuellen Ermittlungsstand spreche sehr viel dafür, dass einer der Attentäter von Paris als Flüchtling in Feldkirchen bei Straubing registriert worden sei. Nach den Anschlägen auf Hochspannungsmasten ist die Krim weiterhin von der Stromversorgung aus der Ukraine abgeschnitten. Derzeit läuft die Reparatur der Leitungen. Es kommt aber immer wieder zu Sabotageakten ukrainischer Nationalisten. Der russische Energieminister drohte der Ukraine mit einem Lieferstopp für Öl und Gas, sollte nicht bald wieder Strom auf die Krim fließen. Die von Russland annektierte Halbinsel wird von der Ukraine aus mit Elektrizität versorgt. Im Abgasskandal von Volkswagen ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig nicht mehr nur wegen Betrugs. Gegen 5 Beschuldigte eröffnete sie auch ein Verfahren wegen Verdachts auf Steuerhinterziehung. Hintergrund ist die von VW zugegebene Manipulation von CO2-Werten. Die ausgestoßene Kohlenstoffdioxidmenge ist ein entscheidendes Kriterium bei der Berechnung der Kfz-Steuer. Wie sich VW-Aktien angesichts immer neuer Schlagzeilen halten, dazu Sissi Heidmanek aus der Frankfurter Börse.
Die VW-Aktie trotzt inzwischen allen schlechten Nachrichten. Für Anleger häufig ein untrügliches Zeichen dafür, dass eine Krise überstanden ist. Und so steigt die Aktie den 8. Tag in Folge und schließt auf 115,90 Euro, ein Plus von 5,5%. Experten gehen inzwischen davon aus, dass die Kosten für VW geringer ausfallen werden als zunächst befürchtet. Und auch der Imageschaden für die gesamte deutsche Automobilbranche hält sich offenbar in Grenzen. Das zeigt die monatliche Umfrage des IFO-Institutes. Denn die Autohersteller schätzen sowohl ihre Lage als auch ihre Aussichten erneut deutlich besser ein. Insgesamt trotzt die deutsche Wirtschaft vorläufig allen negativen Einflüssen. Und dafür gibt es handfeste Gründe. Die Inlandsnachfrage ist weiterhin sehr gut und auch die Exporte ziehen dank des schwachen Euro weiter an.
Die Börsendaten: in Frankfurt gab der DAX auf 10.934 Punkte nach. Der Dow Jones in New York schloss mit 17.812 Punkten.
Tausende Flüchtlinge stehen nach wie vor für die Aufnahme in Deutschland Schlange. Dass eine Grenze gezogen und die Zahl derer, die zu uns kommen, irgendwie verringert werden soll, darüber sind sich in der Politik mittlerweile fast alle einig. Nur wie? Immer mehr in der Union fordern eine absolute Obergrenze für Deutschland, während die Kanzlerin den Begriff nach wie vor nicht in den Mund nimmt. Der Streit um die Begrenzung ging also auch heute in der Haushaltsdebatte im Bundestag weiter. Und mittlerweile werden sogar eigene Obergrenzen für einzelne kleine Bundesländer ins Spiel gebracht. Über die Formen der Begrenzungsdebatte, Tom Schneider.
Es wimmelt nur so von Begrenzungen und Einschränkungen rund um den Bundestag. Der Fahrstuhl transportiert als Obergrenze 25 Personen gleichzeitig. Die Redezeit, die ein Abgeordneter sprechen darf, ist streng reglementiert. Für die Zahl der erwarteten Flüchtlinge hatte die Politik bisher keine Obergrenze bestimmt. Es galt die geschätzte Zahl von 800.000 Asylsuchenden pro Jahr. Doch es sind jetzt schon mehr als in den Haushaltsberatungen zugrunde gelegt.
Wir gehen von 800.000 Flüchtlingen aus. Dafür haben wir entsprechende Vorkehrungen getroffen. Wir alle wissen auch, dass wir uns im nächsten Jahr vornehmen werden, die Zahl der Flüchtlinge deutlich nach unten zu bringen. Dass das in 2016 und 2017 nicht so weitergehen kann wie in diesem Jahr, das ist, glaube ich, jedermann und jeder Frau klar.
Deutliche Worte ausgerechnet vom sozialdemokratischen Haushälter, während sich in der CDU-CSU ein Streit über eine wie auch immer geartete Begrenzung des Flüchtlingszuzugs fortspinnt. Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt fordert für sein Land eine Obergrenze von 12.000.
Wenn Integration gelingen soll, brauchen wir eine klare Kontingentierung, was dieses Land, Deutschland, mit den 16 Bundesländern schafft. Ein 80-Millionen-Volk schafft nur eine endliche Menge.
Eine endliche Menge, das hieße Obergrenze. Besonders lautstark fordert dies Bayern. Doch eine Obergrenze hatte die Bundeskanzlerin am Freitag zu Gast bei der CSU ausgeschlossen und bleibt auch heute dabei. Fluchtursachen bekämpfen habe Priorität.
Dann werden wir auf diesem Wege auch eine Reduzierung der Flüchtlingszahlen bekommen. Ich glaube persönlich eben nur nicht, dass man das an der deutsch-österreichischen Grenze regeln kann, sondern ich glaube, das sollte man an den Außengrenzen regeln.
Dennoch wird sich die CDU auf ihrem Parteitag in gut 2 Wochen mit der Forderung nach Obergrenzen beschäftigen müssen, auf Antrag der Jungen Union. Flüchtlinge pauschal draußen zu halten, sei aber ohnehin nicht vereinbar mit dem Grundgesetz, beruhigt der SPD-Vizekanzler.
Denn natürlich wird man das Asylrecht in Deutschland nicht abschaffen, Und es wird auch Menschen geben, die nach Deutschland kommen und Asyl beantragen, außerhalb von Kontingenten.
Solange diese Begrenzungsdebatte tobt, gilt für die Haushaltsberatungen weiter die Schätzung. 800.000 Ankömmlinge in 2016.
Die Zahl der Flüchtlinge zu begrenzen ist das eine, mehr Menschen abzuschieben. Das gilt für viele Politiker als eine der notwendigen Maßnahmen in der Flüchtlingskrise. Zuletzt beschloss der Bundestag im Oktober, dass Menschen, die nicht schutzbedürftig sind und aus sicheren Herkunftsländern kommen, schneller des Landes verwiesen und nach Hause geschickt werden sollen. Doch so einfach ist das in der Praxis nicht. Tatsächlich wird bislang nur ein Bruchteil derer abgeschoben, die eigentlich verpflichtet wären, Deutschland wieder zu verlassen. Denn es gibt viele Gründe, die eine Abschiebung verhindern, auch in Bayern, das anderen Ländern vorwirft, nicht konsequent genug abzuschieben. Kirsten Gischig.
Ein letzter Blick zurück aus dem Flugzeug. 94 Flüchtlinge aus Albanien und dem Kosovo werden abgeschoben. Die sogenannte Sammelrückführung ist schon Routine am Flughafen München. Seit Anfang des Jahres findet sie mindestens einmal pro Woche statt. Und Bayern will das Tempo noch erhöhen.
Wir sind uns völlig einig, der Ministerpräsident, die Sozialministerin, ich, das ganze Kabinett, dass wir noch deutlich mehr zurückführen wollen. Das hängt aber wesentlich eben an den Entscheidungen des Bundesamtes.
Und die dauern viel zu lange, findet man auch in Miesbach in Oberbayern. Landrat Wolfgang Czehak ist ständig damit beschäftigt, Unterkünfte für Flüchtlinge zu organisieren. Viele hier werden bleiben können. Wer nicht, sollte das wenigstens schnell erfahren.
Wenn jemand länger als 3 Monate da ist und hat keine Aussicht auf Erfolg, ist es nicht gut für ihn. Und es ist für alle fair, wenn das Verfahren so schnell wie möglich geht.
Beschleunigte Verfahren führt Bayern in den sogenannten Rückführungszentren in Bamberg und Manching durch. Alle Schritte im Asylverfahren bis hin zur Klage sind unter einem Dach möglich. Seit Anfang September wurden von hier 55 Personen abgeschoben. Erwünschte Nebenwirkung.
In der ersten Novemberwoche sind gerade noch 18 aus dem gesamten Balkan nach Bayern gekommen. Das heißt, diese insofern hat klare Wirkung. Leute, ihr habt keine Chance. Es gibt kein Asyl für jemanden aus Mazedonien oder Serbien in unserem Land. Die ist angekommen, das heißt, die kommen gar nicht erst.
Trotz aller Forderungen nach schärferen Asylgesetzen und konsequenter Abschiebepraxis hat Bayern in den letzten 4 Jahren vergleichsweise wenige Abschiebungen tatsächlich durchgeführt. Bundesweit ist die Zahl der Abschiebungen seit 2012 von 7.650 auf mehr als 11.500 gestiegen. In Bayern blieb sie konstant bei rund 1.100. Erst in diesem Jahr stieg sie deutlich auf bisher 3.200 Abschiebungen an. Im Vergleich hat Nordrhein-Westfalen, das bundesweit die meisten Flüchtlinge aufnimmt, deutlich mehr Personen abgeschoben und liegt dieses Jahr bei bisher 3.000 Rückführungen. In ganz Deutschland liegt die Zahl der freiwilligen Ausreisen übrigens 3- bis 4-mal höher als die Zahl der Abschiebungen. Rund 50.000 Menschen dürften rein rechtlich jederzeit aus Deutschland abgeschoben werden. Aber bei vielen verhindern humanitäre Gründe eine Abschiebung oder ganz praktische Probleme.
Die Menschen, die keine Papiere haben, werden zum Teil von den Ländern nicht zurückgenommen. Zum Beispiel Senegal, da haben wir ein Problem, obwohl es ein sicheres Herkunftsland ist.
Auch schwere Krankheiten etwa können eine Abschiebung verzögern. Unterm Strich bleibt, nur jeder Vierte, der eigentlich gehen müsste, tritt derzeit wirklich die Heimreise an.
Mit vor Kälte zitternden Händen machte der Forscher Claude Lorius Notizen über das, was er sah. Und das war eindrucksvoll. Die Weite der Antarktis. Immer wieder brach er zu Expeditionen dorthin auf. Jetzt zeigt ein bemerkenswerter Dokumentarfilm das Forscherleben des Glaziologen. Zu sehen ist, wie sich die Erkenntnis des heute 83-Jährigen entwickelt, dass die Erderwärmung menschengemacht ist. Am Donnerstag läuft der Film Zwischen Himmel und Eis bei uns in den Kinos an. Wie brennend das Problem des Klimawandels ist, zeigt diese Projektion der NASA. Immer heißer könnte es auf der Erde in der Zukunft werden. Um dem entgegenzuwirken, soll nun das vom Menschen Gemachte von Menschen wieder gerichtet werden. Ab Montag auf der Klimakonferenz in Paris, die allerdings unter wenig guten Vorzeichen steht. Hanno Christ.
I will be in Paris. Ich werde in Paris sein. So nennt sich eine Gruppe von Klimaaktivisten um Franziska Krug. Einen Bus haben sie schon voll, um an der Seine irgendwie für den Klimaschutz einzutreten, trotz Demonstrationsverbots nach den Terroranschlägen.
Für uns ist problematisch, dass der Klimagipfel stattfindet, aber die Zivilgesellschaft quasi ausgeschlossen ist. Durch das Demonstrationsverbot haben sie wenig Ausdrucksmöglichkeiten. Und wir glauben aber, dass es total wichtig ist, dass die Zivilgesellschaft gehört wird, weil eben in den Konferenzen bisher so wenige Ergebnisse erzielt wurden.
Auch Klimaforscher Hans-Joachim Schellnhuber wird in Paris sein, hinter den Kulissen. Diesmal, so sagen er und andere Forscher, muss sich der Gipfel auf konkrete Zahlen festlegen. Mindestens.
Wenn im Grunde genommen wiederholt würde, ja, wir müssen gefährlichen Klimawandel vermeiden, das heißt überhaupt nichts am Schluss. Ja. Wenn wir nicht zu einem klaren und transparenten Überprüfungssystem kommen, ja, dass sich die Länder gegenseitig über die Schulter schauen können.
Beachtlich ist, was sich schon vor dem Gipfel tut. Bis auf wenige Länder haben fast alle freiwillige Klimaschutzverpflichtungen abgegeben. Die USA etwa wollen Treibhausgase bis 2025 reduzieren. China spricht davon ab 2030 und will zuvor erneuerbare Energien massiv ausbauen. Auch Vorreiter Deutschland setzt weiter auf weniger Treibhausgase. Fraglich bleibt, wie ernsthaft nach Paris jeder die selbst gesteckten Ziele verfolgt und sie finanziert werden sollen.
Eins ist klar, aus wissenschaftlicher Sicht müssen 80% der fossilen Brennstoffe, die wir heute kennen, in der Erde bleiben. Das heißt also, es wird hier Verlierer geben, wirtschaftliche Verlierer. Und da muss es natürlich einen Ausgleich geben, denn man kann nicht das Vermögen bestimmter Staaten vernichten, ohne sie dafür zu entschädigen.
So mancher hat den Glauben an die große Bühne der Klimaschutzgipfel schon verloren und rät, andere Prioritäten zu setzen.
Diese globalen Treffen bringen seit 21 Jahren nichts. Also muss man eine andere Strategie entwickeln. Muss man zum Beispiel sagen, wenn wir es hier schaffen in Deutschland für eine ökologische, soziale und demokratische, dezentrale Energiewende zu kämpfen, wenn wir es schaffen, das umzusetzen, dann würde ich sagen, hat man damit einen größeren internationalen Beitrag für die Klimagerechtigkeit geleistet.
Das Vertrauen in Gipfel ist auf Franziska Krug abhanden gekommen. Deswegen heißt es für sie erst recht, I will be in Paris.
Und wir kommen zum Fußball. Da hat der VfB Stuttgart heute wegen anhaltender Erfolgslosigkeit seinen Trainer Alexander Zorniger entlassen. In der Champions League spielte Leverkusen im weißrussischen Borisow 1:1 und der FC Bayern konnte heute im Heimspiel gegen Piräus vorzeitig den Gruppensieg klar machen. Und das gelang. Die Münchner gewannen mit 4:0. Christoph Nahr.
Trainer Pep Guardiola wird warm ums Herz in der eiskalten Münchner Arena. Seine Bayern lassen von Anfang an keinen Zweifel, wer Gruppensieger wird. Nach dem Schuss von Boateng und einem Torwartfehler sorgt Douglas Costa nach 8 Minuten für die Führung der Münchner. Der deutsche Meister mit 5 Stürmern auf dem Platz lässt Olympiakos Piräus keine Luft zum Atmen. Kingsley Coman will aufs Tor schießen, findet dabei Lewandowski und der polnische Stürmer erhöht nach einer guten Viertelstunde auf 2:0. 5 Minuten später ist das Spiel entschieden. Die Gäste schauen nur zu, wie sich die Bayern den Ball zuspielen. Am Ende darf Thomas Müller den Pass von Arjen Robben zum 3:0 nutzen. Vielen Dank. Die zweite Hälfte müssen die Bayern dann die meiste Zeit zu 10 spielen. Holger Badstuber bekommt die rote Karte nach dieser Notbremse. In Gefahr geraten die dezimierten Bayern nicht mehr, sondern erhöhen sogar. Thomas Müller auf Kingsley Coman, der junge Franzose, mit dem 4:0 Endstand. Der FC Bayern geht als überlegener Gruppensieger ins Champions-League-Achtelfinale.
Wir wollen noch schnell aufs Wetter blicken. Claudia Kleinert, wie wird's denn?
Pina, es ist im Moment winterlich und das wird sich morgen früh wieder ändern. Dann kommt nämlich wärmere Luft. Ja, und zwar genau mitten in der Nacht. Jetzt im Moment die aktuellen Temperaturen. Berlin 2 Grad, Hamburg 2 Grad, in Düsseldorf nur 1 Grad. Auch Konstanz 2 Grad, Saarbrücken 0, München minus 2. Am Kölner Flughafen beispielsweise hat es heute Abend kräftig geschneit. In Berlin morgen früh noch ein bisschen kälter, nämlich 1 Grad. In Hamburg werden es dann 3 Grad sein. Dagegen deutlich wärmere Luft in Düsseldorf mit 5 Grad, Konstanz 1 Grad, Saarbrücken 2, München minus 1 Grad. Das heißt, im Westen, wo jetzt Schnee angekommen ist, geht der im Laufe der Nacht in Schneeregen und Regen über. Im Moment aber dort wirklich glatte Straßen. Kräftig schneien kann es noch in Baden-Württemberg und zwar die ganze Nacht über. Ausgenommen da so Neckar, Tauber und auch direkt am Rhein. Temperaturen morgen früh, wir haben sie eben schon gesehen, nach Osten hin knapp über 0 oder auch darunter, nach Westen hin bis plus 5 Grad. Morgen Vormittag dann überall mal dichtere Wolkenfelder, ab und zu auch Schauer, die im Flachland mehr und mehr in Schneeregen bzw. auch Regen übergehen. Am Nachmittag liegt die Schneefallgrenze dann so bei rund 500 bis 700 Metern. Im äußersten Süden kann es noch Schnee geben bis in tiefere Lagen und nach Westen hin kommt sogar ab und zu die Sonne raus. Die Temperaturen steigen dann nach Südosten, also Bayern, Baden-Württemberg, auf gerade mal 2 bis 5 Grad, 6 Grad in Freiburg. Sonst nach Nordwesten bis 8 Grad. Das alles bei meist schwachem bis mäßigem Wind aus Südwest. Und danach langsam Wetterberuhigung. Am Donnerstag letzte Schauer im äußersten Süden in Form von Schneeregen. Höchstwerte bis 8 Grad. Freitag nach Nebel- und Hochnebelauflösung. Richtig freundlich und sonnig. Temperaturen gehen wieder ein klein bisschen nach oben.
Sehr schön. Dankeschön, Claudia Kleinert. Und das war's von uns. Im Anschluss diskutiert Sandra Maischberger mit ihren Gästen das Thema Die aufgewühlte Republik. Neue Angst, alte Vorurteile. Um Mitternacht meldet sich Sven Lorig mit dem Nachtmagazin und wir sind dann morgen wieder für Sie da. Guten Abend noch.